Die schwarz-rote Koalition ist keine Liebesheirat. Daran hat auch die Sommerfrische nichts geändert. Nach der gescheiterten Richterwahl war man schlecht in die Ferien gestartet. Und die Bürger sind nach wie vor unzufrieden mit der Regierung, die ihnen ja versprochen hatte, im Sommer schon Änderungen zu spüren. Jetzt soll im Herbst alles besser werden. Aber die Parteien suchen eher Zustimmung im eigenen Lager statt den Kompromiss miteinander, streiten über Bürgergeld und Steuererhöhung. Merzens Herbst der Reformen. Kriegt Schwarz-Rot die Kurve? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Ja, herzlich willkommen Ihnen. Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause. Herzlich willkommen zu dieser Runde aus Berlin. Wo steht die Koalition? Darüber rede ich mit diesen Gästen. Sabine Kropp, Professorin für Politikwissenschaft und Leiterin des Arbeitsbereiches Politisches System der Bundesrepublik Deutschland am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Sie plädiert für den Kompromiss, denn der stärkt auch die Demokratie. Gordon Ripinski, Chefredakteur von Politico in Deutschland und Host des Berlin Playbook Podcast. Und er hat den beiden Fraktionschefs empfohlen, zusammen zu verreisen. Haben sie dann ja auch getan. Sie waren zusammen in Kiew. Martina Linartas ist Politikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Ungleichheit, hat dazu ein Buch veröffentlicht und die Wissensplattform ungleichheit.de gegründet. Sie warnt davor, dass der Herbst der Reformen nicht zum Winter der sozialen Kälte wird. Und im Studium, da hat sie für die Grünen mal gearbeitet. Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik des Cicero, hat ein Buch über Friedrich Merz geschrieben und findet, dass diese Regierung eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Herr Ripinski, fangen wir mal mit Ihnen an. Sie haben vor der Sommerpause gesagt, die Koalition, die braucht jetzt mal den großen Schnitt. Haben Sie den geschafft? Hat das was genutzt?
Aktuell hat man das Gefühl, es werden die Mauern eher noch hochgezogen, die Positionen verhärten sich eher, weil keiner mehr glaubt an eine einfache Lösung. Das heißt, man versucht, die Karten wirklich bei sich zu behalten und dann muss es irgendwann einen großen Durchbruch geben, wenn man so will. Ich glaube, die Entscheidung, die Friedrich Merz und im Grunde genommen die ganze Koalition miteinander treffen muss, ist, ob man es so macht wie die Ampel, dass man immer das verhindert, was der andere will, damit es nicht so sehr wehtut. Oder ob man sich zutraut, dass es auch mal bei der eigenen Position wehtut, damit man insgesamt mehr erreicht. Ich glaube, dieser Konflikt zwischen Sozialabgaben oder Sozialreformen auf der Unionsseite die Forderung und Steuern bei der SPD-Seite, das ist quasi das Exempel, an dem das dann entschieden wird.
Mhm. Frau Kropp, wie sehen Sie es hier? Man ist ja begonnen, hat man den Sommer mit dieser gescheiterten Richterwahl. Da gab es viel Unstimmigkeiten. Hat man das Gefühl, die sind jetzt bereit für einen Neuanfang? Morgen trifft man sich ja zum Koalitionsausschuss. Da geht es ja dann wieder genau darum, ob man es miteinander hinkriegt.
Also es war auf jeden Fall ein Weckruf, der hätte gehört werden können. Was wir jetzt im Augenblick beobachten in der derzeitigen Kommunikation ist, dass man versucht, erst einmal gar keine richtigen Ziele zu definieren, wohin die Reformen eigentlich gehen sollen, sondern die beiden Parteien, die beiden Lager versuchen, Unvereinbarkeiten zu markieren. Das geht sehr schnell. Und wenn man das tut, dann ist die Schnittmenge an gemeinsamen Lösungen vergleichsweise klein und man läuft Gefahr, wieder in die Falle hineinzulaufen, in die auch die Ampel hineingelaufen ist. Also das muss man hinbekommen. Wenn das nicht funktioniert, dann wird wahrscheinlich der Herbst der Reformen eher ein Herbst der Gewürge.
Herr Resing, jetzt hat man ja versucht, Gemeinsamkeiten zu schaffen. Also die Fraktionsvorstände haben sich in Würzburg getroffen. Da ist man morgens zusammen joggen gegangen. Ich habe eben schon gesagt, die Fraktionsvorsitzenden Spahn und Miersch waren zusammen in Kiew. Da hat man eine lange Zugfahrt, auf der man viel miteinander reden kann. Was denken Sie, was ist das für eine Stimmung gerade da in der Koalition?
Also ich bin gar nicht so pessimistisch, was diesen Herbst angeht. Wir müssen ja auch mal über Aufmerksamkeitsökonomie reden. Wir machen gerade jede Woche den Show da an dieser Regierung. Das wird wahrscheinlich so gar nicht sein. Möglicherweise ist diese Regierung doch stabiler, als wir uns das denken. Und diese Warnschüsse, die wir jetzt vor dem Sommer hatten, die haben wirklich ja gewirkt. Mirsch und Spahn versuchen jetzt mehr miteinander zu reden, was sie vorher gar nicht getan haben. Und einige Aufgeregtheiten, darüber sprechen wir vielleicht gleich noch, etwa Stichwort Bärbel Baas, lohnt sich ja schon noch auch noch mal genauer anzuschauen.
Sie meinen Ihre Äußerung von Bullshit, dass der Sozialstaat nicht finanzierbar sei?
Es war ein Zufall, aber ich war gerade zufällig in Gelsenkirchen und habe mir das angehört. Ich war die 2 Stunden da bei den Jusos und die Situation vor Ort war ja so, dass die Jusos Bärbel Baas gegrillt haben. und ihr gesagt haben, sie sei nur eine Linke auf dem Papier und sie müsse sich erst mal beweisen. Und was die Regierung bisher gemacht hatte, ging gar nicht. Und Bärbel Baas hat dann die Nullrunde verteidigt. Bärbel Baas hat gesagt, es muss Sanktionen geben und ist dafür ordentlich gebasht worden. Sie hat dann auch diese Bullshit-Äußerung gemacht. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass Bärbel Baas wirklich diese Regierung in Gefahr bringen will, sondern sie wollen den Koalitionsvertrag abarbeiten. Und dazu müssen sie tatsächlich die Leute mitnehmen. Und die Jusos sind dabei ein ganz unangenehmes Pflaster, weil die sie sozusagen überhaupt nicht, obwohl sie ja zum linken Flügel gibt, gestehen sie überhaupt nicht zu, dass sie in dieser Regierung das macht, was sie tut.
Ja, Frau Linhardt, ist das Projekt, an dem diese Koalition dann letztendlich scheitern könnte? Also wenn man jetzt sieht, wie über das Thema Bürgergeld auf der einen Seite und oder Finanzierbarkeit des Sozialstaates und möglichen Steuererhöhungen gesprochen wird. Also geht es da um die Gerechtigkeit in der Gesellschaft, die auch dann in der Koalition verhandelt werden muss?
Es geht definitiv um die Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Ich glaube jetzt nicht, dass man direkt so schwarz malen muss, in dem Sinne, dass da direkt daran die Regierung zerbrechen könnte. Aber es ist durchaus eine Debatte, die ich mir auch sehr wünsche und die wir führen sollten. Ich finde, die Jusos machen da ihren Job. Und auch die Äußerung von Bärbel Baas, dass es Bullshit war, war vielleicht auch seitens der SPD gegenüber der Union dann eben auch ein Weckruf, mit uns nicht. Also immerhin sprechen wir hier von der Sozialdemokratin, die auch für den linken Flügel der SPD einstehen sollte und das auch als ihre Aufgabe versteht, das nicht durchgehend konsequent gemacht hat. Wenn sie beispielsweise von mafiösen Strukturen im Bürgergeld gesprochen hat, sie haben es selber gesagt, sie wurde gegrillt von den Jusos und so weiter. Aber zu sprechen davon, dass wir uns den Sozialstaat nicht leisten können, eine Äußerung, die wir von jetzt Friedrich Merz gehört haben, wo wir die drittstärkste Nation der Welt sind, da erachte ich auch einfach als Politikwissenschaftlerin ein klares Wording als wohltuend.
Das Verblüffende ist ja, er hat gesagt, diesen Sozialstaat kann wir uns nicht leisten. Und Bärbel Baas hat genau das gesagt, dass man sich den Sozialstaat natürlich leisten kann. Aber es war total verblüffend zu sehen, dass sie gesagt hat, wissen Sie was, die Leute, die im Bürgergeld sind, die will ich da rausholen. Ich will es nicht komfortabler machen im Bürgergeld, weil die Jusos haben gesagt, das Bürgergeld muss steigen. Ja, sie hat gesagt, das ist nicht meine Biografie. Sie hat davon erzählt, dass sie selbst in der Sozialhilfe war und hat sozusagen den Kern der Sozialdemokratie definiert als durch Bildung und Leistung aussteigen aus der sozialen prekären Lage. Und es war so, dass sie den Koalitionsvertrag verteidigt hat.
Trotzdem hat man ja das Gefühl, man kommt da nicht auf eine gemeinsame Erzählung, Frau Kropp. Also es ist ja nicht so, dass man hat ja im Moment das Gefühl, da ist tatsächlich geht es um die Bürgergeldempfänger, die als diejenigen, die sind, die den Haushalt irgendwie retten sollen. Und auf der anderen Seite sagt die Union, auf keinen Fall soll es irgendwelche Steuererhöhungen oder Belastungen für Vermögende geben. Also kommt man da doch gar nicht zusammen.
Also das Bürgergeld wird natürlich nicht, wenn man es reduziert, den Sozialstaat retten können oder andere Aufgaben im wesentlichen Umfang finanzieren können. Ich denke, wenn man zu einer Lösung kommt, dann wird man voraussichtlich dahin kommen müssen, dass man auf der einen Seite bestimmte Sozialleistungen bündelt, effizienter macht. Wir haben ja viele Sozialleistungen, die einfach nicht greifen oder nicht effizient sind. Auch das gehört auf den Tisch. Und auf der anderen Seite eben auch zum Beispiel neue Wohltaten auf den Prüfstand stellt. Dazu gehört die Mütterrente, aber eben auch Steuererleichterungen. Zum Beispiel in der Gastronomie, womit man in den Wahlkampf gezogen ist. Und jetzt kommt man davon nicht mehr runter, was man vereinbart hat. Genau, nun ist der Koalitionsvertrag ja kein juristischer Vertrag, sondern es ist ein politischer Vertrag. Und es wäre der erste Koalitionsvertrag, der 1:1 abgearbeitet wird. Das sind Leitlinien, aber für eine Kompromissbildung muss man eben bei einer neuen Bewertung eben auch des Einkommens oder von Krisen auch dahin kommen, dass man die eine oder andere Kompromisslinie zieht.
Wer ist denn kompromissbereiter gerade, Herr Repinski?
Ich glaube, beide wenig. Also nochmal zur Mütterrente. Aus meiner Sicht ist das die Ursünde dieser Koalition, dass das gemacht wurde, weil es eine Sozialleistung ist, die die CSU durchgedrückt hat und die für die SPD quasi die Tür und Tor geöffnet hat, dafür zu sagen, bei uns wird nicht gekürzt. Und auf der Unionsseite muss man sich, glaube ich, einmal entscheiden, ob man jetzt wirklich Sozialreformen und Sparmaßnahmen durchsetzen will. Und dann muss man es aber auch vorleben. Mit der Mütterrente ist das nicht geschehen. Aber auch wenn man jetzt mal zum Beispiel bei Nina Wagen guckt, da haben wir mit der Pflegeversicherung und mit der Gesundheitsversicherung zwei riesige Posten, die wirklich massiv nach oben gehen. Und insofern stimmt der Satz, dass der Sozialstaat nicht finanzierbar ist, zumindest perspektivisch. Nur Nina Wagen macht keine Politik, die im Moment Einsparungen mit sich bringt. Also da wird über Steuerzuschüsse für die Pflegeversicherung nachgedacht und die Krankenhausreform wird halb zurückgedreht und so weiter. Und wenn man aus so einer Position kommt, wie soll sich dann eine SPD bewegen? Die hat gerade das Kanzleramt verloren. Da hat der Parteichef gerade ein Drittel seiner eigenen Leute verloren. Und die sollen jetzt quasi aus der Position heraus noch mal eine Agenda-Politik mittragen, von der wir wissen, wie sehr sie traumatisiert hat, diese Partei. Also das heißt, da müssen sich alle mal zusammensetzen und sagen, Moment, was müssen wir eigentlich tun, damit die anderen
mitziehen? Markus Söder bewegen.
Na, alle müssen sich bewegen. Ja, alle müssen
die Mütterrente war ja sein Herzensprojekt. Aber, das ist ja
aber die Koalitionäre haben sich zusammengesetzt. Es ist noch wenige Wochen her, haben sich zusammengesetzt und einen Koalitionsvertrag geschrieben. Also sie müssen sich ja jetzt nicht noch mal zusammensetzen und irgendwie einen Kompromiss finden, sondern der Kompromiss, den man durchaus kritisieren kann, war die Mütterrente. Die SPD kriegt das Tariftreuegesetz. Die SPD kriegt auch ein paar Sachen. Manche sinnvoll, manche nicht sinnvoll, je nach Position und Meinung. Aber dass der Kompromiss jetzt gesucht werden muss, sehe ich nicht. Ich glaube, dass der Koalitionsvertrag schon der Fahrplan für diesen Herbst ist.
Aber in dem Koalitionsvertrag steht nichts von einer Agenda, von der ganz viele reden. Und in der Dimension wird ja über Sozialreformen auch gesprochen. Also wenn man das wirklich durchsetzen will, mit aller politischer Kraft, dann muss man, glaube ich, da anders rangehen als in den Koalitionsvertrag.
Frau Lenartes, was würden Sie sich denn wünschen? Wo sagen Sie, wo wäre eine Möglichkeit, dass man da jetzt ja zusammenkommt? Weil wenn man sich die Umfragen anschaut, dann steht die SPD bei 13%. Also hat jetzt ja gerade nicht mehr den Rückhalt. Was müsste die denn dann tun?
Das stimmt allerdings, aber ich würde mir auch wünschen, dass wir hier eine nüchterne Debatte führen, insofern, dass wir uns überlegen, okay, wir haben eine große, klaffende Finanzierungslücke, beziffert aktuell auf 30 Milliarden. Es werden über 172 Milliarden 2027 bis 2029. Und aktuell wird so getan, als wären die Ausgaben für den Sozialstaat der ursächliche Grund dafür, dass wir jetzt gerade wirtschaftlich straucheln, was einfach nicht der Fall ist.
Wer tut denn so?
Also wenn wir jetzt davon sprechen, was beispielsweise unser Kanzler gesagt hatte, wir können uns diesen Sozialstaat so nicht mehr leisten, dann gehe ich da einfach nicht mit. Vor allem, wenn wir uns auch anschauen, einmal gemessen auch einfach in unserer Wirtschaftskraft, Bruttoinlandsprodukt über die letzten Jahre. Gut, zuletzt ist es ein bisschen stagniert, aber man muss ja auch immer nicht nur die nominalen Zahlen in den Raum werfen und einfach sagen, wow, die Zahlen sind gestiegen. Da verkauft man die Bürgerinnen und Bürger für dumm. Sondern man muss das ins Verhältnis setzen. Und wenn man sich das anschaut und ins Verhältnis setzt, also die Ausgaben für Sozialleistungen, vor allem fürs Bürgergeld, im Vergleich dann zu dem Bundeshaushalt, der gewachsen ist, zum Bruttoinlandsprodukt, das über die Jahre gewachsen ist, dann sind die Zahlen sogar gesunken. Das heißt, da wird kein Schuh draus, wenn man da jetzt einfach nur, und das finde ich auch ehrlicherweise eines Kanzlers nicht würdig, bei den Problemen, die wir aktuell haben, wirtschaftlich betrachtet, einfach nach unten tritt.
Ist das so? Ist das ein starkes, ist diese ganze Debatte, ist die vor allen Dingen stark symbolisch?
Naja, ich kann das überhaupt nicht sehen, dass hier nach unten getreten wird, dass der Kanzler halt in dieser Rede ja den Sozialstaat verteidigt. Und das Interessante ist ja, dass wir meinen, dass Bürgergeld etwas Soziales ist. Bürgergeld ist eine Notsituation. Und das Sozialste, was man tun kann, ist, dass Menschen aus dem Bürgergeld rauskommen. Und das muss das Ziel dieser Politik sein. Und das Verblüffende ist, da sind sich auch alle einig. Das heißt, ob es wirklich hier lohnt, nochmal zu sagen, es bräuchte abstrakt mehr Geld für Soziales. Ich meine, wenn man sich anschaut, wie die Kommunen leiden unter der Last der sozialen Leistungen, dass sie das nicht mehr stemmen können, dann glaube ich, dass es sinnvoller ist, über Wirtschaftswachstum zu reden, über Konsolidierung und nicht darüber, dass irgendwie abstrakt Steuergelder mehr in den Sozialstaat geschüttet werden müssen. Ja.
Aber die Einsparungen beim Bürgergeld sind jetzt nicht so hoch, dass man damit den Haushalt konsolidieren kann. Ja. Frau Kropp, also geht es da wirklich auch um so ein Symbol? Würden Sie da mitgehen, wenn Frau Lenartes sagt, es wird letztendlich nach unten getreten?
Nein, so würde ich das nicht sehen. Vor allem nicht in der Allgemeinheit. Ich glaube, man kann es erklären aus der Dynamik des Wahlkampfs und auch aus den Versprechungen, mit denen die Union in diesen Wahlkampf gezogen ist. Da ist viel versprochen worden, was nicht realistisch war. Es sind auch Finanzierungslücken versprochen worden, die man jetzt nicht füllen kann mit den Versprechen. Und deswegen würde ich auch nicht ganz zustimmen, weil ein Koalitionsvertrag im Nachgang eines Wahlkampfs geschlossen wird, in dem die Parteien eben eben die Kompromisslinien, die dann in den 4 Jahren, in denen sie gemeinsam regieren, notwendig sind, noch gar nicht absehen können und auch nicht auf das Papier bringen können. Was wir sehen ist, dass in beiden Fraktionen die SPD teilweise eher linksversetzt zu ihrer Wählerschaft agiert und die Union teilweise eher rechtsversetzt. Und das erschwert eben auch das Zustandekommen. Und man braucht aber auch die politische Führung, die in der Lage ist, im Laufe der Legislaturperiode nachzuverhandeln und eben auch Korrekturen vorzunehmen.
Aber wer kennt das sein, wenn man den Ton hört? Also wenn man sowas wie Bullshit hört. Auf der anderen Seite, Friedrich Merz hat auch gesagt, hat eine harte Auseinandersetzung mit der SPD angekündigt, hat gesagt, er lässt sich von Vorwürfen wie Sozialabbau, Kahlschlag nicht irritieren. Also wer ist denn da überhaupt, oder Herr Rybinski, wer kann denn da wirklich miteinander einen richtigen Ton finden? Im Moment hat man ja, Sie haben es ja eben schon selber gesagt, dass da eher die Mauern wieder hochgezogen werden.
Es ist natürlich auch Wahlkampf, wenn jetzt auch kein riesengroßer, aber mit den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen doch ein wichtiger Wahlkampf. Das ist jetzt 1,5 Wochen noch hin. Also insofern danach wird es wahrscheinlich dann auch wieder etwas einfacher gehen. Also Klingbeil und Merz haben eigentlich einen Draht miteinander. Die stimmen sich eigentlich ausreichend ab. Das funktioniert schon. Das Problem ist eigentlich eher das, was wir hier gerade zuvor diskutiert haben, dass die Basis und teilweise auch die Funktionäre verloren gehen, weil sie nicht mehr daran glauben, was genau dort passiert. Und deswegen ist es auch so problematisch, wenn nur Merz und Klingbeil diesen Draht miteinander haben. Also man muss dann schon insgesamt etwas schnüren, das funktioniert. Vielleicht nochmal zum Thema, ist jetzt der Sozialstaat finanzierbar oder nicht? Ich glaube, wenn man von Status quo 2025 ausgeht, dann würde man wahrscheinlich ja sagen können. Aber das bringt ja nichts, wenn wir feststellen, dass wir insgesamt an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Also natürlich ist Deutschland ein reiches Land, aber auf der anderen Seite kann man sich die Kurven auch angucken, in welche Richtung sie gehen. Und das zeigt eben, dass wir immer mehr auch an Rückständen bekommen gegenüber asiatischen Ländern, auch gegenüber anderen europäischen Ländern. Und dann ist irgendwann der Status quo 2025 eben nicht mehr haltbar. Das heißt, da muss man sich doch jetzt überlegen, wie man diese Situation wieder verändert, damit das nachhaltiger wird. Und so sehr ich das emotional jetzt auch teile, dieses Argument, dass man sagt, Moment, geht doch irgendwie alles und so viel Geld ist das doch alles gar nicht, muss doch eine Bewegung passieren, auch wenn sie schmerzhaft ist, so wie es Gerhard Schröder mal vorgemacht hat.
Ist vielleicht
hat.
Auch nicht ja nur eine Frage der Finanzierbarkeit, sondern ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Also wenn man sieht, wie viele Arbeiter, die früher SPD gewählt haben, inzwischen zur AfD rüberwechseln. Frau Lenarte, ist es nicht genau das, dass die Leute, die wenig verdienen, es ungerecht fühlen, dass andere, die nicht arbeiten, durch das Bürgergeld so finanziert werden?
Das in jedem Fall. Wenn wir uns anschauen, wohin die arbeitende Bevölkerung vor allem gewandert ist, dann sehen wir, dass die größte Wählerwanderung zur AfD stattgefunden hat, weil man auch das Gefühl hat, und das ja auch in Teilen stimmt, man wird eben von den etablierten Parteien und allen voran von der SPD nicht mehr vertreten. Und deswegen spreche ich auch von einer Schieflage dieser Debatte. Denn wenn wir uns mal anschauen, Deutschland ist ein Höchststeuerland für Menschen, die hart arbeiten. Wir sind nur noch Belgien besteuert Menschen, die arbeiten höher. Wir sind aber ein Niedrigststeuerland, wenn es um Vermögen geht. Und darauf wird überhaupt nicht geblickt. Das heißt, wir schauen eben bei Menschen, deswegen spreche ich auch von Tritten nach unten, weil wir davon reden, von den 16.000 Totalverweigerungen im Verweigerenden Bürgergeld, sprechen aber nicht von der großen Zahl der Menschen im Bürgergeld, was allem voran Kinder, Jugendliche, RentnerInnen, Alleinerziehende sind. Wir tun so, und es wird halt narrativ immer weiter befeuert, dass die Menschen, die auf diesen Sozialstaat angewiesen sind, faul sein. Und da gehe ich auch einfach nicht mit, wenn man sich anguckt, wie viele Arbeitsstunden in Deutschland beispielsweise auch geleistet werden. Und wenn man einen Laien einfach in Deutschland, wenn wir mal schauen und rüberblicken in die USA, nach Frankreich, Großbritannien, wenn wir allein Vermögen so besteuern würden wie diese Länder, die ja nun nicht sozialistische Länder sind, dann würden wir auf einen Schlag mehr Einnahmen von 120 Milliarden Euro aber Jahr für Jahr generieren.
Klar, dass das natürlich ein völlig schiefer Vergleich ist, weil die natürlich ein ganz anderes Steuersystem haben.
Es bei ist uns kein Vergleich von Äpfeln und Birnen.
Deswegen nicht so besteuert, weil sie vorher natürlich stark besteuert wurden. Und der Großteil der Vermögen, die dann dieses große Geld bringen sollen, steckt in Unternehmen. Es ist eine so alte Debatte, die doch nicht ernsthaft zur Rettung unseres Sozialstaates beitragen kann. Das ist doch geradezu absurd.
Es ist nicht absurd, tut mir leid, aber ich forsche seit 10 Jahren zu der Thematik. Und ich würde sagen, dass wenn wir uns gerade anschauen, wie die Schere zwischen Arm und Überreich immer weiter auseinandergeht, wir wissen seit einigen Jahren dezidiert, dass es allen voran die Steuerpolitik ist, die entweder die Ungleichheit vergrößert oder senkt. Und dass wir über Jahre hinweg dem falschen Irrglauben aufgesetzt sind, es würde Trickle-Down funktionieren, man müsste es den Reichen, man müsste es den großen Unternehmen leichter machen. Das würde die Wirtschaft ankurbeln. Das wurde vielfach widerlegt. Was wir brauchen, ist Steuergerechtigkeit. Aktuell zahlen hierzulande Millionäre und Milliardäre, gemessen an ihrem Einkommen, weniger Steuern und Abgaben, als es eine Mittelschichtsfamilie tut. Wem kann man das mit gesundem Menschenverstand
erklären? Also wenn ich das richtig weiß, zahlen 10% der Steuerzahler 60% des Steueraufkommens, richtig?
Dann sind wir jetzt bei den absoluten Zahlen, aber es geht ja um das Einkommen und um das Vermögen in Relation zu dem, was man hat. Also und jetzt hier nicht die Dinge so
Milliardäre,
verdrehen.
Milliardäre, die haben das Geld auf dem Konto und müssen es einfach nur geben, oder?
Milliardäre also, müssen vor allem
Was stimmt, ist, dass die arbeitende Mittelschicht, wenn man das so nennen will, zu viel Steuern zahlt in Deutschland. Und an der Stelle müsste man eigentlich das Steuersystem und die finanzpolitische Debatte in Deutschland auch mal wieder aufbrechen. Und das ist seit vielen Jahren nicht passiert. Obwohl man ja theoretisch sogar, man könnte ja jetzt zum Beispiel sogar in dieser mittleren Schicht die Steuern senken und aufkommensneutral am oberen Ende das wieder draufnehmen. Dann hätte man am Ende eine Kurve, die wäre wahrscheinlich am Ende gerechter. Und trotzdem wird selbst diese Debatte in Deutschland schwer zu führen, weil es sofort alles unter dem Titel Steuererhöhung gemacht wird, obwohl es am Ende aufkommensneutral ist. Das finde ich, sollte man offen diskutieren. Und wenn man das tut und dann das verbindet mit der Debatte, wo Sozialleistungen eben überflüssig geworden sind, wo sie zu sehr in Auswüchse gekommen sind, wo sie nicht mehr effizient sind, wo man sie wirklich überdenken müsste. Ich glaube, dann würden wir in der Debatte in Deutschland weiterkommen. Aktuell verhindern sich die Parteien gegenseitig einfach nur ein Vorankommen und das bringt dann niemandem was.
Aber es heißt ja im Koalitionsvertrag, dass die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen soll zur Mitte der Legislatur gesenkt werden.
Darüber wird jetzt gesprochen, genau.
Es gibt diese Sozialstaatskommission und wie gesagt, morgen gibt es den Koalitionsausschuss. Also Frau Krupp, sehen Sie da eine Möglichkeit, dass man da wirklich weiterkommt?
Ja, ich glaube, man muss weiterkommen. Also jetzt nicht nur, um den Sozialstaat zu finanzieren, es gibt ja auch noch andere Aufgaben. Also von der Infrastruktur bis hin zu Bildung und anderen Staatsaufgaben. Man kann das nicht nur finanzieren, indem man auf der einen Seite sagt, ich erhöhe keine Steuern, auf der anderen Seite Schulden aufnimmt, sondern man muss mit der Aufgabenkritik beginnen. Man muss aber eben auch mit der Frage beginnen, wie kann man zum Beispiel zusätzliche Einnahmen generieren. Und da ist einerseits die Entlastung der Mittelschicht ein zentraler Faktor. Auf der anderen Seite aber eben auch, wenn man sagt, man muss mehr arbeiten, also wir müssen wieder fleißiger werden in Deutschland, dann kann das nicht so aussehen, dass man den Menschen sagt, ihr müsst noch mehr arbeiten, aber das besteuern wir dann aber auch viel höher als das, was man zum Beispiel über die Generationen hinweg teilweise vererbt. Und da, glaube ich, sind Korrekturen unbedingt notwendig, weil Gerechtigkeitsempfinden eben auch das Glauben oder das Vertrauen der Bürger in den Staat, aber eben auch in die handelnden Personen mit befestigt. Und da müssen wir, glaube ich, schon rein.
Aber wenn, Sie haben es ja eben erzählt, dass bei den Jusos ist es ganz klar und Sie haben es ja eben auch gesagt, dass die eine Partei eher nach links geht, die andere Partei da eher ein bisschen nach rechts. Also noch so, dass man eigentlich gar nicht mehr zusammenkommt. Also Herr Rehsing, haben Sie das Gefühl, dass die Jusos da irgendwo kompromissbereit sind oder würden die dann am liebsten sagen, raus aus dieser Koalition?
Ich glaube, die Jusos haben eine große Sehnsucht nach Heidi. Ja. Die werden lieber bei Heidi Reicheneck, die ist cooler, die ist frischer. Ein Juso hat so schön gesagt, der Lars hat gesagt, wir dürfen nicht weiter nach links rücken. Das bedeutet, der Lars will, dass wir rechts werden. Ja? Also das ist doch das Problem unserer Politik, dass die Suche nach der Mitte weg ist. Und dass die Mitte auch unsexy ist. Und bei den Jusos, bei meinem Erleben der Jusos dort vor Ort, habe ich viel Lust am Aufruhr gespürt, aber ganz sicherlich nicht eine Lust auf Suche nach Kompromiss. Und das ist ja das Problem der SPD, dass sie da innerlich zerrieben wird. Und Bärbel Baas hat es vor Ort gesagt, ich werde ja richtig zum Fan von Frau Baas. Also sie hat gesagt, liebe Jusos, die Wähler wandern doch zur AfD. Wir müssen uns doch um die Arbeiter kümmern. Wir können uns doch nicht nur um die Sozialhilfeempfänger kümmern. Aber es ist ja nicht gedankt worden.
Aber nochmal, das Phänomen ist genauso bei der Union zu beobachten. Genauso. Dort sind diejenigen, die sagen, warum müssen wir denn jetzt immer diese ewigen Kompromisse mit der SPD eingehen? Gibt es nicht auch noch Optionen ohne die SPD? Das sagt jetzt nicht jeder, aber es sagen genügend Leute, dass es ein politisches Thema wird. Das heißt, genau die gleichen Fluktuationen Friedensbewegung, die sind dort auch zur Beobachtung. Es treibt genauso nach außen. Und das ist ein gesamtes Problem, glaube ich. Also da muss man sich auch auf der Unionsseite natürlich überlegen, was ist eigentlich die Alternative zu der Koalition, die wir haben, und was ist eigentlich die Alternative zum Kompromiss.
Aber umso mehr kommt es ja auf die handelnden Personen an, die dann was zusammenbinden. Also wer kann das denn dann tun, Frau Linnartas?
Wenn ich da noch an diesem Punkt bitte ergänzen dürfte. Es gibt ja eine wirklich breite, gute Studienlage, was den Zusammenhang von Sparpolitik und dem Erstarken rechter Parteien anbelangt. Und zwar nicht nur für Deutschland, sondern für den europäischen Raum und auch global betrachtet. Und das ist das, was wir aktuell beobachten. Das heißt, wir wissen ganz genau, wenn Sparpolitik betrieben wird, dann wird die AfD immer weiter gestärkt. Und das ist das, was momentan auch seitens der Bundesregierung immer zu weiter getan wird. Und ich würde mir einfach wünschen, weil wir brauchen konkrete Vorschläge, wir müssen
Aber es wird doch jetzt gerade keine Sparpolitik betrieben, weil es wird doch jetzt ganz viel Geld in die Hand genommen, für zum Beispiel für die Infrastruktur. All das ist doch alles andere als eine Sparpolitik.
Mehr Geld war noch nie da.
Ja. Nee, ich bin super, super happy über die Investments, über die Investitionen, die getätigt werden sollen. Ich spreche jetzt aber davon, wenn es dann eben heißt, der Herbst der Reform steht bevor, dass wir dann darüber auch nachdenken, okay, vielleicht könnte ja auch, weil wir jetzt, so verstehe ich zumindest diese Runde hier, eventuell auch auf der Suche nach Kompromissen sind, wie sie geschmiedet werden könnten, auch zwischen Union und SPD, wäre, dass man auf die internationale Ebene blickt. Und wenn man das tut, dann gäbe es da beispielsweise einen Vorschlag seitens der G20-Staaten, nämlich die Milliardärssteuer, die damals von Gabriel Sügmann, einem weltweit renommierten Ökonom, herausgearbeitet wurde, wo einzig von allen G20-Staaten damals die USA und Deutschland ausgeschert sind. Und für Deutschland würde das Mehreinnahmen bedeuten von bis zu 28 Milliarden Euro.
Was mich wirklich mal interessieren würde, meinen Sie wirklich, dass mehr Geld für den Staat gut fürs Land ist?
Ich weiß, dass wir jetzt eine Finanzierungslücke von 30 Milliarden Euro
zu stopfen haben. Das heißt, der Staat muss seine Aufgaben untersuchen, ob er denn so viel ausgeben sollte. Denn er hat so viel Geld wie noch nie zuvor. Und das Geld ist doch besser in den Händen der Menschen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, man muss ja noch mal sagen, Freiheit ohne Ungleichheit gibt es nicht. Und wenn Sie Gleichheit wollen, gibt es keine Freiheit mehr.
Also tut mir leid, das muss ich noch mal ganz kurz gerade rücken. Weil zu sagen, dass einfach die Ausgaben gestiegen sind, ja, aber unser Bruttoinlandsprodukt ebenfalls und auch unser Bundeshaushalt ist immer weiter gestiegen. Wir haben leider diese Finanzierungslücken, die müssen wir jetzt nun einmal schließen. Und das sollten wir auch tun, aber nicht, indem wir die arbeitenden Menschen noch weiter belasten.
Belastung anders verteilen, sagen Sie, Frau Kopp.
Ja, ich also ein Punkt vielleicht noch. Die Debatten laufen auch teilweise so auseinander, weil man sich, bevor man Reformpakete schnüren möchte, nicht darauf einigt, was eigentlich das Ziel bzw. das Leitbild solcher Reformen sein soll. Und wir sehen das ja auch gerade in der Debatte, dass die Leitbilder, wie Gesellschaft eigentlich gestaltet werden soll, eben legitimerweise auch auseinanderklaffen innerhalb einer Demokratie. In einer Koalition muss man erstmal einen sicheren Grund finden, bevor man Maßnahmen ableitet, weil ansonsten nämlich Folgendes passiert, dass die Maßnahmen bestimmter Reformen teilweise nicht kohärent sind, sie widersprechen sich und dann stehen wir wieder vor Folgeproblemen. Also sich mal zusammen zu besinnen und zu fragen, wohin wollen wir eigentlich im Rahmen von Bildung, von Infrastrukturfinanzierung, von Bürokratieabbau, wie weit soll der gehen, welche Aufgabenkritik? Das ist im Augenblick eben ganz, ganz schwierig. Wir hatten solche Versuche in den vergangenen 20 Jahren, das eine oder andere Mal. Es ist auch einiges bewegt worden seinerzeit. Aber
hatte die Ampel das am Anfang?
Nein. Auch nicht richtig. Ja. Aber diese Koalition versucht es eigentlich nicht, sondern Partei A sagt dieses, Partei B kontert und dann gibt es ein Ausschlussverfahren und dahin muss man kommen. Also es hat Versuche gegeben.
Aber dann ist es doch umso wichtiger, dass die handelnden Personen versuchen, die Leute zusammenzubringen.
Genau.
Also, ja. Und wer ist denn das dann?
Ja, also die Fraktionen sind eine ganz wichtige Achse. Das ist bisher nicht gut gelaufen. Ich glaube, die beiden Fraktionsvorsitzenden, beziehungsweise drei sind es ja eigentlich, die müssen enger zusammenarbeiten. Da gab es jetzt diese Versuche. Innerhalb des Kabinetts ist eine solche Einigung in der Regel leichter herbeizuführen als auf der Fraktionsebene. Und das muss laufen. Das hängt aber auch an der Autorität und an der Führungsfähigkeit der jeweiligen Personen.
Mhm. Ja, und an der Verlässlichkeit. Das muss natürlich sein. Also der Fall Brosius-Gerst Basdorf hat schon viel politisches Kapital gekostet, muss man sagen. Weil es einfach, wir hatten vorher gerade verschiedene für die SPD kritische migrationspolitische Entscheidungen, die die Fraktion weitgehend mitgetragen hat, aus im Glauben daran, dass das eben auch andersrum so läuft. Und dass das nicht passiert ist, hat natürlich eine ganze Menge Vertrauen genommen. Das macht es jetzt wirklich nicht leichter für die Handelnden. Also ich würde sagen, nicht nur das Duo Spahn-Mirsch ist als Duo nicht das Stärkste, sondern vielleicht auch im Einzelnen nicht die stärksten Fraktionsvorsitzenden, die man so insgesamt da gesehen hatte mit Themen bei sich.
Ja, haben Sie das Gefühl, dass Spahn wirklich ein Interesse hat an einem Zusammenhalt in dieser Koalition?
Ja, aber aus einer strategischen, auf sich selbst planerisch bezogenen Perspektive heraus. Er weiß, es gibt keine Alternative zu Loyalität dem Kanzler gegenüber und der Koalition gegenüber. Aber Spahn, das ist jetzt kein Geheimnis, war immer ein Vordenker dessen, was noch so geht an Koalitionen. Und nochmal, es geht jetzt in seiner Rolle darum, die Mehrheiten für den Bundeskanzler, für Friedrich Merz, zu beschaffen. Und diese Rolle muss er erfolgreich...
Was ihm bis jetzt nicht gut gelungen ist.
Ja, das muss er... Natürlich hat er auch ein Riesenproblem damit gehabt, was bei Brosius Gersdorf passiert ist. Aber er muss das jetzt gut machen. Wenn er sich für mehr qualifizieren will, was er zweifelsohne möchte, dann wird das daran gemessen, wie gut er diese Rolle jetzt erfüllt. Aber wenn wir natürlich mal eine wirklich kritische Lage haben oder die nächste Bundestagswahl und wir über neue Mehrheiten diskutieren oder wenn die Mehrheitsfindung noch komplizierter ist, dann wird natürlich Jens Spahn einer derjenigen sein, der schon mal einen Nebensatz sagen wird, der dann eben die Debatten eventuell in die andere Richtung öffnet. Und das merken und wissen natürlich viele. Und dann muss man auch sagen, die Unionsfraktion hat sich auch verändert. Da ist wirklich nicht mehr viel aus der Merkel-Zeit zu erkennen. Und auch nicht aus diesem, was man so als Union immer kannte. Also dieses Machtmaschine für den Kanzler zusammenstehen und so. Da sind jetzt sehr viele junge, neue Abgeordnete reingekommen. Die haben eine andere Vorstellung von dem, was konservativ ist. Für die ist Donald Trump, jetzt mal vereinfacht gesagt, schon immer da gewesen. Und das leitet auch so ein bisschen die politische Fantasie vieler dieser Abgeordneter. Und das macht es eben nicht einfacher.
Also das im Klartext hieße, dass das denken, dass es doch eine Möglichkeit gibt, dass man sich zur AfD öffnet oder steht da die Brandmauer?
Na, die Brandmauer steht, bis es nicht mehr funktioniert mit der Mehrheit. Und das ist nach Lage der Dinge, wenn diese Koalition nicht sehr erfolgreich arbeitet, sind wir wahrscheinlich bei der nächsten Bundestagswahl so weit, dass wir dann die Alternative haben zwischen einer möglicherweise Kenia-Koalition, also dann noch mit den Grünen, oder andere Debatten. Die werden dann natürlich geführt, klar.
Herr Resing, wie schätzen Sie die Union ein und wie schätzen Sie die die Autorität von Merz ein?
Also ich glaube, dass Merz im Moment unangefochten eine hohe Autorität hat, auch bei den Länderchefs. Das ist aber eigentlich auch die Machtmaschine CDU dann eben doch, weil alles andere wäre selbstzerstörerisch. Und das gilt auch für die Brandmauer, wobei es ja eigentlich verschiedene Brandmauer gibt. Die Debattenbrandmauer macht die AfD stark und immer stärker, ja. Dass die CDU nicht mit der AfD koalieren wird, das ist vollkommen klar. Das würde sie zum jetzigen Zeitpunkt auch zerstören. Aber auf der anderen Seite ist die Situation, wie wir im Moment mit der AfD umgehen, führt dazu, dass sie nur zuschauen muss und stärker wird. Es ist ja nicht so, dass die AfD irgendwie besonders stark aufgestellt ist. Sie haben keine Meloni oder sowas. Ja? Mhm. Und trotzdem wachsen sie, weil einfach die öffentliche Auseinandersetzung mit ihr zu wenig geführt wird.
Also an einer Stelle muss ich wirklich einmal widersprechen. Das ist nicht so unangefochten wie bei früheren Kanzlern und der Kanzlerin. Das haben Sie allein an der Debatte um den Stopp der Waffenlieferungen an Israel gespürt. So eine Form von teilweise öffentlichem Widerstand hätte niemals ein Unionskanzler in früheren Zeiten erfahren. Das ist natürlich auch eine bedeutende Frage, keine Frage. Aber es ist trotzdem ein Zeichen dafür gewesen, wie ihm Dinge aus der Hand, aus der Kontrolle geraten können, in dem Moment, in dem er es nicht besonders gut kommuniziert oder nicht besonders gut plant, wie er es in dem Fall gemacht hat.
Also ich stelle da mal eine Sichtweise dagegen. Angela Merkel hat die Debatte in der politischen Mitte stillgelegt. Das war ein großer Fehler für dieses Land. Wir brauchen den Streit und die Debatte in der politischen Mitte und auch in den Parteien.
Keine Frage.
Und auch in den Parteien. Und wir wissen, die Älteren, zu denen ich jetzt zumindest gehöre, wissen, wie viel Gegenwind Helmut Kohl auch in seiner eigenen Partei immer wieder zu spüren bekommen hatte, bis zum Putsch in Bremen. Also ich glaube, dass die innerparteiliche Pluralität, die sich langsam in der CDU wieder zeigt, nicht unbedingt schädlich sein muss für Friedrich Merz.
Schauen wir noch mal ein bisschen auf die SPD, weil ich habe schon gesagt, in den Umfragen kommt bei der Sonntagsfrage käme die Union auf 27, die AfD auf 24, die SPD auf 13, Grüne 12 und Linke 10% und 65% sind weniger oder gar nicht zufrieden mit der Arbeit auch von Friedrich Merz. Also es ist eine ganze Menge, da ist eine hohe Unzufriedenheit. Frau Lenartz, was denken Sie, die SPD mit 13%, wo ist ein Punkt, wo Sie sagen würden, da muss man ansetzen, damit man in dieser Koalition als kleinerer Partner ja auf jeden Fall noch sich zeigen kann und trotzdem nicht untergeht?
Ich glaube, die SPD muss einmal den Rücken gerade und durchdrücken. Ich habe ganz, ganz große Sorge, dass sie ihre Kernwählerschaft tatsächlich betrügt, wenn sie eben nicht Politik für die arbeitende Klasse, für die Mitte der Gesellschaft macht. Das ist zumindest der Eindruck, den ich aktuell habe. Wenn man sich so anschaut, nur die Zahlen der Wählerwanderung von der letzten Bundestagswahl, dann sieht man, dass da einige tatsächlich auch zur Union gegangen sind, nicht unbedingt zu den Grünen oder zu den Linken oder BSW. Aber noch viel mehr sehen wir auch, dass der SPD die Wählerschaft wegstirbt. Es sind einfach sehr viele sehr alte WählerInnen. Und dass Menschen noch einfach zunehmend nicht mehr überhaupt an die Wahlurne herantreten. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Also dass mittlerweile auch einfach, da ist eine ganz, ganz starke Korrelation von den Menschen, die einfach in Armut leben, denen es sozial gesehen oder besser gesagt sozialwirtschaftlich gesehen nicht ganz so gut geht, dass die dann einfach eben sich nicht mehr vertreten fühlen von der SPD. Und ich würde sagen, da ist der aktuelle Kurs, also der Kurs wirklich der letzten wenigen Tage und Wochen, wohltuend. Weil die SPD eben nicht ihren eigenen Kern, das Sozialdemokratische, aufgibt, sondern auch wirklich klar benennt, mit uns geht es bis hierhin und nicht weiter. Wir müssen auch darüber nachdenken, müssen auch darüber sprechen, wie wir mehr Gerechtigkeit ins System bringen. Und da hört es eben auch nicht auf, nur bei, wie können wir hier und da was einsparen, sondern wie kriegen wir mehr Gerechtigkeit auch in Fragen von Steuerdebatten hin.
Frau Kropp, wie stark sehen Sie da die SPD in der Möglichkeit, sich zu behaupten in der Koalition?
Also vielleicht zwei Punkte dazu. Die Kompetenz gewinnt man eben auch durch sachpolitische Entscheidungen zurück und durch, ich würde mal sagen, eine gewisse Flughoheit über den Politikfeldern, die sozialdemokratische Politik ausmachen. Das ist Wohnen, das ist alles, was mit öffentlicher Daseinsvorsorge zu tun hat, und das ist Arbeit. Und da müssen Kompetenzen zurückgewonnen werden. Da hat die SPD auch in der vergangenen Legislaturperiode keine Punkte gemacht. Also ich denke etwa an das Wohnungsministerium. Der andere Punkt, die Gerechtigkeit, die immer wieder genannt wird. Also es gibt Umfragen aus dem letzten Jahr. Repräsentative 72% der Bevölkerung würden sagen, individuell fühle ich mich eigentlich gerecht behandelt, mehr oder weniger gerecht behandelt. 28% tun das nicht. Gerechtigkeitslücken sieht man bei der also beim Gemeinwesen. Und diese Differenz zwischen individueller Wahrnehmung und Wahrnehmung des Gemeinwesens ist eine, die muss man überbrücken. Und das ist auch eine Frage von Kommunikation, aber eben auch vom Anpacken an den Stellen, wo es wirklich drückt. Und das ist eben teilweise Arbeit, das ist die Transformation von Arbeitsmärkten, was die Gewerkschaften auch merken. Das ist aber eben auch zum Beispiel sowas wie Wohnen als eine der zentralen sozialen Fragen.
Also der Punkt ist ja, man will ja etwas spüren als Bürger, man will ja merken, dass sich was verändert. Das war das Versprechen von Friedrich Merz. Zum einen hat er gesagt, wir werden die AfD halbieren, und zum anderen hat er gesagt, im Sommer werden sich schon Veränderungen spüren. Jetzt musste er eingestehen im Sommer, ja, wir haben das alles nicht so toll hingekriegt. Also was sollten wir denn jetzt im Herbst spüren, Herr Rising?
Eine handlungsfähige Regierung. Ich traue tatsächlich dieser Kommission, dieser Sozialstaatskommission, nicht so viel zu. Das ist ja eine Beamtenkommission. Die tun das, was die Politiker sagen. Das heißt, hier muss Handlungsfähigkeit auf der politischen Ebene gezeigt werden. Und ich wäre schon froh, wenn das, was im Koalitionsvertrag steht, wenigstens abgearbeitet wird. Das wäre aus meiner Sicht noch zu wenig, was Reformen angeht. Aber immerhin, das bedeutet, Friedrich Merz muss die Reform des Bürgergeldes, die Abschaffung dieses unsäglichen Namens, der auf bedingungsloses Grundeinkommen hinweist, abschaffen. Und das wäre das meine Erwartung an diesen Herbst.
Was erwarten Sie, Herr Repinski?
Also keine Reibungsverluste in unnötigen Debatten, sondern den Fokus darauf, für was diese Koalition gewählt wurde. Nämlich dafür, ein Land wirtschaftlich auch wieder in Schwung zu bringen, was eben da niederliegt. Und wenn das nicht gelingt, brauchen wir die Debatten über alles andere nicht mehr zu führen. Wenn die Wirtschaft nicht wächst, so traurig das ist, dann ist alles andere nur noch eine Verschlimmerung. Und wenn in dem Moment, auch wenn Trickle-Down vielleicht nicht an jeder Stelle so perfekt funktioniert hat und funktioniert, wie man sich das wünschen würde, einfach nur bei Nullwachstum alles andere besser verteilen, ist eine noch deutlich schlechtere Lösung. Also das heißt, da muss man schon irgendwie vorankommen, sich nicht in Kulturkampf verlieren, sondern sich daran zu erinnern, was man machen muss in diesem Land. Und das ist jetzt die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, sonst bringt das alles andere nichts.
Nicht indem man Menschen, die ohnehin in Not sind, weiter drangsaliert. Das Problem, das Deutschland aktuell hat in wirtschaftlicher Hinsicht, ist allen voran die, das ist jetzt jüngst wieder der Konsumklimaindex erschienen, wonach jetzt im dritten Jahr in Folge auch gezeigt wird, die Menschen möchten in Deutschland nicht konsumieren. Wir haben gerade in der Weltlage wirklich Probleme und das ist für eine Exportnation wie Deutschland sehr, sehr schwierig. Was wir also stärken müssten, wäre die Binnennachfrage. Und das funktioniert aber eben dadurch, dass man beispielsweise, und das wäre auch ein Thema der SPD, die Arbeitslöhne, also den Mindestlohn noch weiter nach oben schraubt, damit man überhaupt armutsfeste Mindestlöhne überhaupt hat beispielsweise.
Wir können niemals eine Exportnation mit der Binnennachfrage heilen. Das wird nicht funktionieren. Deutschland wird immer eine Exportnation sein.
Wir haben es über Jahrzehnte hinweg angebotsorientiert, wie man es so schön nennt, in der Mainstream-Ökonomie versucht. Und wir sind über Jahrzehnte hinweg gescheitert.
Wieso gescheitert?
Weil wir jetzt in den letzten Jahren das auch gesehen haben, was wir am Ende haben. Wir haben einen riesengroßen Niedriglohnsektor aufgebaut. Wir haben jedes Jahr mehr Menschen in Armut. Wir haben aber gleichzeitig jedes Jahr größere Millionenvermögen, jedes Jahr mehr Milliardäre. Die Ungleichheit ist gigantisch groß. Darüber wird kaum gesprochen in Deutschland, aber Ungleichheit in Deutschland. Nein, Moment bitte. Also zufälligerweise habe ich dazu promoviert, in Deutschland zählt zu einer der ungleichsten Demokratien in der ganzen Welt mit einem Gini-Koeffizient von 0,83 und ist damit vergleichbar mit Ländern wie Mexiko. Zwischen 0 und 1 läuft da. 0 hieße, alle haben gleich viel. 1 bedeutet, einer hat alles. 0,83 ist sehr nah an der 1 an und damit spielen wir in derselben Liga wie Mexiko, was die Ungleichheit anbelangt.
Wie steht China da?
China, die Zahlen habe ich nicht im Kopf.
Russland?
Russland hat auch eine hohe Ungleichheit, USA hat auch eine sehr hohe Ungleichheit, aber Deutschland ist wirklich nicht weit hinter den USA und beispielsweise eben Mexiko. In Fragen der Einkommensungleichheit sind wir übrigens bei 0,3. Das heißt, wir haben kein Problem, was die Einkommen anbelangt, sondern was die Vermögen betrifft.
Okay, also das ist Ihre Position ist da ja auch klar. Wenn man jetzt aber noch mal versucht, auf die nächsten Monate zu schauen, wir sehen ja in der Außenpolitik, da ist es handelt diese Koalition stark. Jetzt haben wir Merz gesehen, der sich da sehr engagiert, dann haben wir gesehen, der Finanzminister fährt auf einmal in die Ukraine, Mirsch und Spahn, die Fraktionschefs, fahren in die Ukraine. Frau Kropp, wie haben Sie das empfunden? Ist das so ein bisschen auch so eine Flucht in der Innenpolitik? Kriegen wir es nicht richtig hin und dann zeigen wir uns mal in der Außenpolitik?
Ja, ich glaube nicht, dass man das als Flucht bezeichnen kann, denn die außenpolitischen Krisen liegen ja auf der Hand und müssen ja auch bearbeitet werden. Und,
aber kann das so ankommen?
Ja, wenn man das so kommuniziert, kommt das so an. Allerdings muss man dazu sagen, dass Wahlen eigentlich eher mit der Innenpolitik gewonnen werden. Und wir werden in den nächsten Jahren mit all den Landtagswahlen ja auch eine aufregende Zeit erleben. In dem Sinne, dass die Koalition dann eben auch auf der Bundesebene liefern muss. Also sie wird gar nicht in die Außenpolitik flüchten können, wenn sie nicht innenpolitisch Selbstmord begehen möchte und die Bundesländer, die zur Wahl anstehen, aufgeben möchte.
Herr Resing, wie haben Sie das empfunden, dass man sich sehr auf die Außenpolitik auch fokussiert? Kommt das als Ablenkungsmanöver an?
Ich glaube, wer die außenpolitische Situation sieht, kann das nicht als Ablenkung, sondern als Grauen in Folge sehen, wo wir alle die Augen nicht verschließen können. Und wir würden liebend gerne uns auf innenpolitische Debatten stürzen, wenn es denn ginge, wenn man sieht, was in der Welt da los ist. Also ich kann das nicht als Ablenkung sehen. Vielleicht muss man auch noch mal in Rechnung stellen, dieser NATO-Gipfel, vielleicht die Rettung der NATO, das war der Fokus von Friedrich Merz in den ersten Monaten. Dann kam jetzt noch mal diese Aktion von Donald Trump, sodass das auch Starkräfte gebunden hat. Aber das konnte man sich gar nicht aussuchen.
Mhm. Welche Rolle spielt Markus Söder in der Harmonie der Koalition, Herr Rapinski?
Ja, Markus Söder hat, glaube ich, sich selbst ja nochmal neu erfunden mit seinen Äußerlichkeiten. Jetzt besucht er Helgoland, um auch nochmal klarzumachen, dass zu viel bezahlt wird. Und ich glaube, Markus Söder weiß, dass er mit seinen Sticheleien nicht mehr weiterkommt, dass er als Kanzler oder Kanzlerkandidat bei der Union nicht gewünscht ist. Und deswegen macht er jetzt Freestyle, was ich jetzt aber auch nicht zu problematisch finde. Und ich finde, was die Außenpolitik angeht, ich finde, da hat Merz doch Punkte gesammelt. Das hat er doch gut gemacht. Besser als Scholz. Das sollte ihm doch Selbstbewusstsein geben für die Reformen, die jetzt anstehen.
Die Frage ist nur, ob es auf die Koalition einzahlt oder auf die...
Jede gute Reform wird auf Dauer aus meiner Sicht auf die Koalition einzahlen. Da sollte er mutig und optimistisch sein.
Wir sind gespannt. Wir fangen ja jetzt erstmal wieder an nach der Sommerpause und werden sicherlich noch viele Sendungen dazu haben. Vielen Dank, Frau Kropp, Herr Rehsing, Herr Repinski und Frau Linnartas für den Besuch und die Diskussion hier. Und morgen schauen wir dann auch wieder auf die Außenpolitik, Putins Krieg und der Westen, Weltordnung im Umbruch, fragen wir dann. Bleiben Sie bei uns. Jetzt folgt Phoenix der Tag. Bis dahin. Tschüss.